Hallo alle zusammen. Mit sportlichen Grüßen freue ich mich, euch zur zweiten Folge des Verein Hören Podcast begrüßen zu dürfen. Danke an alle, die in unsere Premierenfolge mit Lotta Cordes reingehört haben. Heute geht's auch wieder direkt weiter mit einer sehr erfolgreichen Sportlerin. Und zwar mit der viermaligen Sportlerin des Jahres im Landkreis Diepholz, der Leichtathletin Annalena Frese. In dieser Folge erfahren wir, was die Bundesjugendspiele mit dem Start ihrer Karriere zu tun haben, wie es ist, in einem Sportinternat zu wohnen und welchen Europarekord Anna aufgestellt hat. Wenn ihr dazu auch noch erfahren möchtet, ob dieser Rekord noch besteht, dann bleibt doch gerne dran. Leider gab es aber bei dieser Aufnahme ein paar technische Schwierigkeiten, weshalb man eventuell ab und zu mal einen Unterschied in der Tonqualität bei mir feststellen kann. Das sollte dem Interview allerdings keinen Abbruch tun und es bleibt weiterhin sehr interessant zu hören. Das zeigt eigentlich auch nur ein weiteres Mal, wie gut die Tonqualität unseres eigentlichen Mikrofones ist. Auch dafür geht wieder ein großer Dank an die Barmer raus. Vielen Dank, dass ihr uns dieses zur Verfügung gestellt habt. Jetzt habe ich aber auch mal wieder genug erzählt. Ab ins Interview mit Annalena Frese.
Zusammenkommen, Verein hören beginnt.
Hallo alle zusammen, hier ist wieder Lars und ich freue mich, nicht nur euch Zuhörer, sondern auch den zweiten Gast unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Bei mir am Mikrofon sitzt heute nämlich die Leichtathletin Annalena Frese. Hallo Anna.
Hi, hallo.
Ich habe ja eben gesagt, du sitzt hier bei uns am Mikrofon. Das ist so natürlich nicht ganz richtig. Zugeschaltet ist Anna nämlich aus Stuttgart über Zoom. Warum das so ist, werdet ihr auch im Laufe dieser Folge noch erfahren. Doch zuerst möchte ich einmal ein bisschen in der Vergangenheit mit dir starten. Anna, du bist 27 Jahre alt. Erzähl uns doch einmal bitte, wie alt du warst, als du mit der Leichtathletik begonnen hast und wie du überhaupt zu dieser Leidenschaft gekommen bist.
Ja, also ich glaube, gestartet, da war ich so 7 oder 8. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen her. Und zur Leichtathletik gekommen bin ich tatsächlich durch die Bundesjugendspiele. Die hatte man damals in der Grundschule. Das war so das Highlight für mich auf jeden Fall jedes Jahr. Gefühlt war ich immer die Einzige, die sich darauf gefreut hat. Alle anderen haben sich irgendwie nicht gefreut. Konnte ich immer gar nicht verstehen. Und die ganzen Jahre hin hatte ich immer gute Leistungen gebracht. Und da hatte meine Grundschullehrerin gesagt, hey Anna, geh doch mal zur Leichtathletik und versuch dann mal dein Glück, ob es dir Spaß macht. Und dann hast du wahrscheinlich ganz gute Chancen.
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe mich auch immer auf die Bundesjugendspiele gefreut. Aber schön, dass deine Begeisterung da auch gesiegt hat. Du hast gesagt, du bist dann mal zum Probetraining gegangen. Jetzt sind deine Disziplinen ja der 100 und der 200 Meter Sprint. War es für dich denn auch schon damals klar, dass das deine Disziplinen werden? Oder hast du alles mal ausprobiert, also auch andere Disziplinen und andere Distanzen?
In der Jugend probiert man natürlich alles. Also gerade wenn man so früh anfängt, ist Überlaufen, Springen, Werfen noch alles dabei. Dann macht man auch noch Wettkämpfe, quasi Mehrkampf-Wettkämpfe. Und mit den Jahren kristallisiert sich dann schon so die Disziplin heraus, welche einem dann am besten liegt. Und ich hatte dann doch viele favorisierte Disziplinen, also über Hochsprung, Weitsprung, Hürde und der Kurzsprint dann natürlich auch. Und beim Kurzsprint ist es dann geblieben und das hat sich jetzt die letzten Jahre dann so herauskristallisiert und da konnte man den Fokus im Training dann natürlich auch ganz anders legen, als natürlich jetzt beim Weitsprung. Das sind dann ja schon unterschiedliche Trainingsinhalte, die man dann absolviert. Und ja, ich bin sehr zufrieden, dass es zu dem Kurzsprint gekommen ist und ich glaube, das macht, also hat sich jetzt auch die letzten Jahre so bewährt, dass das, glaube ich, die richtige Entscheidung war.
Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Weißt du denn auch noch, wann du dich spezialisiert hast? Also in welchem Alter war das?
Das müsste so mit 14, 15 gewesen sein, wo ich dann aufs Internat auch gekommen bin. Da gab es natürlich auch die einzelnen Trainer, die Stützpunkttrainer in den einzelnen Disziplinen und dann bin ich ja beim Kurzsprint gelandet. Also doch, es müsste so mit 14, 15 gewesen sein.
Ja, und als du dann zum Probetraining damals gegangen bist, du warst ja deine meiste Zeit jetzt für den FTSV Jahn Brinkum aktiv. Hast du denn da auch deine Karriere gestartet oder hast du vorher noch bei anderen Vereinen trainiert oder bist du sogar für andere Vereine gestartet?
Also gestartet bin ich beim LC Hansa Stur. Da habe ich auch damals mein Probetraining absolviert und habe da auch einige Jahre dann oder bin dann für den Verein gestartet. Dann ist mein damaliger Trainer zu Brinkum gewechselt und dann sind eigentlich sehr viele Athleten dann einfach mitgewechselt und dann bin ich dann bei Brinkum geblieben, dann für die Zeit, wo ich dann noch hier zu Hause gewohnt habe.
Ja, da hast du dann ja auch einige Jahre verbracht, sogar bis Anfang dieses Jahres, also bis Anfang 2021. Trainiert hast du allerdings schon länger nicht mehr in Brinkum. Wie du eben dir auch schon angedeutet hast, bist du nämlich als Jugendliche nach Hannover ins Sportinternat gewechselt. Wie alt warst du da und in welchem Jahr war das?
Ja, da war ich 15,5 und ja, das war sehr, sehr aufregend. Also gerade mit 15 würde ich behaupten, ist man noch relativ jung. Sich dann vom Elternhaus abzukapseln und dann in eine Großstadt zu ziehen, war auf jeden Fall eine sehr, sehr aufregende Erfahrung und eine ja, sehr aufregende Reise damals.
Ja, das glaube ich. Wie sind denn dann die Leute in Hannover überhaupt auf dich aufmerksam geworden? Und ja, wie läuft so ein Wechsel in ein Sportinternat überhaupt ab? Sind die auf dich zugekommen oder konntest du dich dort melden?
Also man kann eine Bewerbung ans Internat schicken. Das haben dann meine Eltern für mich übernommen und ohne, ja, dass ich davon irgendwie Wind bekommen habe. Also die hatten sich quasi gedacht so, hey, schicken wir unsere Tochter mal aufs Internat. Und klar war ich davor die Jahre dann schon immer im Trainingslager mit dem Stützpunkttrainer. Und ja, das hat sich damals schon so, ja, herauskristallisiert, dass die Beziehung zu meinem jetzigen Trainer, der ja eigentlich immer noch mein Trainer ist, seit über 12 Jahren, schon damals sehr gut war. Und er hat, glaube ich, damals auch schon gesehen, hey, das Mädchen, das hat einfach Talent und die muss ich unbedingt irgendwie weiter fördern. Dann ist er auch sehr hartnäckig geblieben. Meine Eltern, ja, wie gesagt, haben dann die Bewerbung eingeschickt und dann wurde mir dann gesagt, dass ich dann aufs Internat gehe.
Ja, also alles ein bisschen hinter deinem Rücken passiert, so wie es sich anhört.
Ja, doch schon. Also ich weiß noch, Anfang der Sommerferien kamen dann meine Eltern auf mich zu und sagten, ja, du hast jetzt noch 6 Wochen und dann gehst du aufs Internat. Und ich sag so, hä, aufs Internat, wie? Und ich habe eigentlich immer gesagt, dass ich es nicht möchte. Aber ich glaube, damals haben meine Eltern die einzig richtige Entscheidung für mich getroffen, weil ich glaube, ich damals gar nicht in der Lage war, so eine Entscheidung zu treffen. Ich hatte auch immer noch die Möglichkeit, natürlich wieder nach Hause zu kommen. Ich war bei mir zu Hause noch an der Schule weiter angemeldet. Wir haben uns bis zu den Herbstferien so eine Deadline gesetzt. Und wenn ich dann gemerkt habe, so, hey, das klappt gar nicht, dann konnte ich auch immer wieder nach Hause. Aber hat zum Glück alles dann doch ganz gut funktioniert.
Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einer coolen Sache an, dass das dann alles funktioniert hat. Wie du sagst, mit 15 ist man ja auch noch sehr, sehr jung, um dann aufs Internat zu gehen. Hattest du denn persönlich große Probleme, dich dort einzuleben? Oder ja, was waren so die größten Umstellungen für dich?
Ja, also ich glaube, mir hat es sehr geholfen, dass das Internat komplett neu gebaut wurde. Das heißt, sie hatten mehr als das Doppelte an freien Plätzen. Das hieß für mich, okay, ich bin nicht die Einzige, die diese Erfahrung jetzt neu macht mit neue Schule, neue Stadt, neue Trainingsgruppe. Da waren sehr, sehr viele andere, auch noch jüngere als ich dabei. Das hat mir dann schon so ein bisschen Mut gemacht und man hat auch schnell gemerkt, dass ja, man einfach wie so eine Großfamilie wird, dass die schon Erfahrungen hatten aufs Internat oder auf dem Internat, die haben dann ihre Erfahrungen weitergegeben und ja, das war dann doch wie so eine Großfamilie und ich glaube, das hilft dann schon den einen oder anderen dann doch sehr, gerade wenn man noch jünger aufs Internat geht. Ich glaube, die Jüngste war damals 10, das war eine Turnerin und die fand es natürlich dann ganz cool, so 20 große Brüder und Schwestern zu haben. Wenn man sich dann in der Schule gesehen hat, konnte sie dann immer zu uns Großen kommen und das ist dann schon eine ganz spezielle Bindung, glaube ich.
Ja, schon sehr cool, wenn man dann da auch so eine Gemeinschaft gründet. Hast du denn auch heute noch Kontakt zu deinen Mitbewohnern, aus dem Internat von damals?
Es ist schon leider weniger geworden, gerade. Ja, wenn man die Schule dann beendet hat, ja, ist dann auch die Zeit auf dem Internat dann eigentlich beendet. Außer man, Ja, es gibt dann so ein paar Ausnahmen, wo man dann noch mal ein paar Monate länger ja, wohnen darf. Aber eigentlich mit Abschluss der Schule ist es dann vorbei auf dem Internat. Und dann sind natürlich auch die Wege ja unterschiedlich. Viele hören dann sogar auf mit dem Leistungssport oder ziehen dann wieder nach Hause. Und gerade weil wir ja auch aus ganz Deutschland fast zusammengekommen sind, ist es dann schon schwierig, Kontakt zu halten. Zu ein paar hat man dann noch so einen sporadischen Kontakt. Aber so wie das dann damals war, wo man sich dann wirklich jeden Tag gesehen hat, das ist dann leider nicht mehr so.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist, glaube ich, auch gut vorstellbar oder ja auch nachvollziehbar, dass der Kontakt dann weniger wird nach der Schulzeit. Ja, man zieht ja auch nicht ganz ohne Grund in ein Sportinternat. Du hast ja auch schon den Satz verwendet, das Mädel hatte einfach Talent. Ja, welche Vorteile hat es dir denn geboten, dass du ins Internat gezogen bist? Also gerade die Talentförderung sicherlich, aber auch die Trainingsbedingungen. Wie waren da die Unterschiede zu Brinkum?
Ich glaube, der größte Unterschied war, dass man einfach eine Halle hatte, eine überdachte Halle mit einer 200 Meter Rundbahn, die wir natürlich im Brinkum so nicht hatten. Das hieß, auch im Winter mussten wir dann draußen laufen. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Trainer dann eine Bahn quasi freigeschippt haben drumherum, dass wir halt eine Bahn hatten, wo wir dann drauf laufen konnten. Klar ist natürlich in einer Halle viel schöner, du hast nicht so viel an, wenn es regnet, schneit, keine Ahnung was. Bist du halt einfach geschützt und ja, die Krafträume waren natürlich auch besser ausgestattet und ich glaube, so dieses Gesamtpaket hat dann oder macht dann schon den großen Unterschied dann zu Brinkum damals, obwohl wir da auch sehr gute Trainingsbedingungen hatten. Aber klar, eine Turnhalle für den Winter kann man dann natürlich mit einer Tartanbahn in einer Halle und einer Rundbahn auf jeden Fall nicht vergleichen.
Ja, die Trainingsbedingungen in Hannover hören sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Wie groß war denn der Unterschied zwischen dem Trainingspensum? Also wie oft hast du in Brinkum trainiert? Ja, wie oft hast du in Hannover trainiert und wie oft trainierst du auch noch heutzutage?
Damals in Brinkum habe ich, oh, lass mich lügen, ich glaube 3 bis 4 Mal dann schlussendlich trainiert. Und klar, mit dem Wechsel nach Hannover war dann wirklich jeden Tag Training, außer sonntags. Je nachdem, in welcher Phase man sich dann befindet, wird dann natürlich auch weniger trainiert. Wenn jetzt Wettkämpfe am Wochenende stattfinden, trainiert man natürlich jetzt nicht jeden Tag. Und da hat man dann schon Ruhephasen innerhalb der Woche. Das war aber schon am Anfang eine große Umstellung, obwohl mein Trainer da schon so ein bisschen Rücksicht drauf genommen hat und mich langsam an diese Trainingsbelastung dann doch rangeführt hat. War aber dann doch schon doch eine Umstellung, doch. Also das muss ich schon sagen. Das hätte ich jetzt so dann damals auch nicht gedacht.
Ja, natürlich. Das ist ja auch schon ein sehr hohes Pensum. Ich glaube, für jeden Sportler, der Leistungssport betreibt, aber gerade auch bei dem Aufwand, den du da betrieben hast, da sind Erfolge natürlich auch sehr wichtig. Und davon hast du ja auch einige einfahren können. Gibt es denn bestimmte Erfolge oder auch Wettkämpfe, die dir besonders gut in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise die dir vielleicht auch einfach besonders viel bedeuten?
Ich glaube, diese allerersten Kenntnisse oder Erfahrungen in der deutschen Spitze, meine ersten deutschen Meisterschaften 2011, wo ich dann deutsche Meisterin geworden bin, meinen ersten also, ja, internationalen und nationalen Titel irgendwie ja, erreichen konnte, dann meine erste internationale Meisterschaft damals, die U18 WM. Das sind halt so Erfahrungen, wo ich mich nie mit auseinandergesetzt habe, als ich angefangen habe mit der Leichtathletik, dass ich dann wirklich mal so weit kommen kann. Und dann auch gerade, wenn man diese Wettkämpfe das erste Mal macht, dass man dann wirklich von Anfang an so gut abschneidet, das hätte ich mir eigentlich nie zu trauen, zu träumen gewagt. Und das war dann schon so ein kleiner Motivationskick für die nächsten Jahre dann.
Ja, das sind ja auch wahnsinnige Erfolge, wenn man das so hört. Bei Weltmeisterschaften dabei gewesen, also großen Respekt auf jeden Fall dafür. Da zahlt sich der ganze Aufwand dann ja auch irgendwo aus. Einen weiteren Erfolg hattest du ja aber auch noch 2011. Da bist du Europameisterin mit der 4x100-Meter-Staffel geworden und ihr habt sogar den Europarekord aufgestellt. Besteht dieser Rekord denn immer noch? Weißt du das oder wurde der Rekord mittlerweile mit den Jahren wieder gebrochen?
Nee, der wurde leider gebrochen, auch von einer deutschen Sprinter-Mädels-Staffel. Die haben uns dann leider den Rekord weggeschnappt, aber der hielt, ich glaube, 5, 6 Jahre, hielt der dann doch. Und dann wurde er leider, ja, was heißt leider, es bleibt ja quasi dann im Land, aber ja, ist natürlich dann schon ein bisschen schade, dass der nicht noch ein paar Jahre länger gehalten hat.
Ist natürlich schon schade, aber es muss ja auch irgendwo weitergehen. Und Wahnsinn, dass der Rekord überhaupt so lange gehalten hat. Auch eine echt coole Sache. Aber ja, kannst du denn für dich persönlich sagen, zählt für dich der Erfolg im Team oder im Einzel mehr? Oder ist dir das ganz egal und Hauptsache steht am Ende irgendwie ein guter Platz da?
Ich glaube, das kann man gar nicht so vergleichen. Dadurch, dass die Leichtathletik schon eigentlich eine Einzelsportart ist, aber wir natürlich, also wir Sprinter mit der Möglichkeit, so einer Staffel doch irgendwie so eine Teamleistung erfahren zu können, kannst du es gar nicht so vergleichen. Also ich freue mich natürlich, wenn ich alleine auf der Bahn stehe und dann natürlich die Erfolge oder auch die Niederlagen, die ja auch dazu gehören, irgendwie ja, für mich selber sprechen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich natürlich auch gefreut, mit dem Team auf der Bahn zu stehen, wo man dann natürlich auch Erfolge und Misserfolge zusammen feiert oder verdaut. Das sind, glaube ich, beides Erfahrungen, die wichtig sind und auch schön, dass man nicht so eingeengt ist wie in einer Teamsportart, wo du ja wirklich nur als Team fungierst oder jetzt wirklich nur in einer Einzelsportart, wo du nur als Einzelsportler da bist. Das finde ich schon ganz schön an der Leichtathletik, dass das dann doch so ein bisschen variieren kann.
Hört sich auf jeden Fall sehr gut an, so wie du es beschreibst. Also man ist nicht so eingeengt. Man hat auch Variation dabei. Aber ja, jetzt möchte ich trotzdem zu deinen Einzelleistungen übergehen. Und zwar bist du 2015 über beide Distanzen, also über 100 Meter und 200 Meter, deine persönliche Bestzeit gelaufen. Ja, kennst du deine Bestzeiten eigentlich aus dem Kopf?
Ja, das sind wirklich die beiden Bestzeiten, die ich weiß. Sonst habe ich mit Zeiten nicht so viel am Hut, muss ich gestehen. Ich wusste auch damals in der Jugend keine Quali-Zeiten für Meisterschaften. Also da war ich mal sehr, sehr schlecht. Aber diese beiden Zeiten, die weiß ich dann doch. Über die 100 Meter sind 11,3 und über 200 Meter 23,08 Sekunden.
Ich kann mir schon vorstellen, dass das die Zeiten sind, die einem dann einfach im Kopf bleiben. Da merkt man auf jeden Fall, dass du ziemlich fix unterwegs bist. Favorisierst du denn für dich persönlich eine der beiden Distanzen oder läufst du beide gleich gerne?
Also damals habe ich die 200 Meter bevorzugt. Dann hatte ich komischerweise so 1, 2 Jahre, wo es über diese Strecke nicht so funktioniert hat, wo ich dann eher die 100 Meter in Angriff genommen habe. Die haben mir dann auch sehr gut gefallen. Und jetzt würde ich sagen, doch lieber die 200 Meter, obwohl die 100 Meter ja auch immer irgendwie bei Wettkämpfen dann gelaufen werden. Aber ich glaube, der Fokus liegt dann doch eher auf den 200 Metern.
Gibt es da denn einen bestimmten Grund für, warum das so ist, oder ist das einfach dein persönliches Gefühl?
Schwer zu sagen. Also klar, man hat über 200 Meter natürlich noch ein bisschen mehr Zeit, irgendwelche Fehler zu korrigieren, obwohl ist ja eigentlich schon reiner Sprint. Also so viel Zeit, um da irgendwie was gut zu machen, bleibt dann doch nicht. Aber klar, wenn du bei 100 Meter den Start nicht ganz so triffst, hast du natürlich Schwierigkeiten hinten raus irgendwie noch was gut zu machen. Über 200 Meter kann man Glück haben, wenn man nicht so einen guten Start erwischt, dass man dann trotzdem ins Laufen kommt. Und ich glaube einfach, hinten raus mit meiner Schrittlänge, dadurch, dass ich ja auch sehr groß bin, gefällt es mir einfach besser, so aus der Kurve zu beschleunigen und rollen zu lassen. Das ist dann schon fast so ein Gefühl wie Fliegen dann, wenn man natürlich die richtige Geschwindigkeit dann drauf hat.
Ja, damit hast du ja auch schon ein paar deiner Stärken genannt gerade. Wie groß bist du denn, wenn du sagst, es ist ein Vorteil mit deiner Schrittlänge?
Also ich bin 1,78. Und die meisten meiner Kolleginnen sind dann doch deutlich kleiner. Also was heißt deutlich, aber klar, so 5, 6 Zentimeter Unterschied machen dann schon manchmal, ja, während des Laufens einen großen Unterschied. Und wenn du natürlich ein bisschen größer bist, hast du vorne am Start manchmal ein bisschen Schwierigkeiten. weil du natürlich viel längere Hebel hast und viel längere Beine, um alles irgendwie zu koordinieren. Aber wenn du natürlich dann erstmal Speed drauf hast und du dann auch deine Beinlänge oder deine Schrittlänge ausspielen kannst, dann kann es auf jeden Fall eine sehr große Stärke sein dann.
Ja, da ergibt es zumindest für mich als Leichtathletik-Laien auf jeden Fall auch Sinn, dass du meinst, die 200 Meter liegen dir vielleicht noch ein bisschen besser. Aber bist du denn auch bei dem Zeitaufwand, den du für die Leichtathletik betreibst, hauptberuflich als Leichtathletin aktiv oder bist du nebenbei auch noch berufstätig?
Ja, leider ist es so, dass man in der Leichtathletik kaum damit Geld verdienen kann. Also natürlich kann man Geld verdienen, aber das ist dann doch sehr, sehr schwierig. Und mir war es damals wichtig, neben dem ganzen Leistungssport auch noch, ich nenne es mal, was Richtiges zu machen, was man halt dann auch für später hat, weil Fakt ist auch, dass man generell Leistungssport ja nicht bis 50, 60 machen kann. Das heißt, du musst auf jeden Fall einen Plan B haben und damals kam ein Studium für mich auf gar keinen Fall in Frage. Ich bin auch einfach kein Studientyp. Und mir war schon immer wichtig, alleine Geld zu verdienen und unabhängig zu sein. Und dann war es eigentlich schnell klar, dass ich irgendwie eine Ausbildung mache. Und ich habe dann eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, was damals für mich am meisten Sinn gemacht hat, weil ich das bei einer Firma gemacht habe, die ein ehemaliger Sponsor von mir war. Und so konnte man natürlich auch Training und Beruf dann sehr gut unter einen Hut bringen. Und hier in Stuttgart ist es jetzt so, dass ich auch berufstätig bin, weil natürlich das Geld muss irgendwo herkommen. Das ist leider so. Und den ganzen Tag irgendwie auf dem Sofa zu gammeln, bis man dann nachmittags ins Training kann, das ist auch nicht so meine Mentalität. Von daher habe ich mir auch schnell hier dann was Neues gesucht, um einfach auch ja, einen geregelten Tagesablauf zu haben.
Mit der Leichtathletik sagst du, ist es nicht so leicht, Geld zu verdienen. Wäre es denn für dich denkbar gewesen, das zumindest eine Zeit hauptberuflich zu machen, oder war das doch eher ausgeschlossen?
Im Jahr vor Olympia 2016 habe ich das quasi ein Jahr fast gemacht. Da hatte ich zwar einen Bundesfreiwilligendienst bei uns am Olympiastützpunkt in Hannover, aber das war dann auch so, dass man vielleicht maximal 10 Stunden in der Woche dann da war und man dann auch einfach fürs Training freigestellt, ja, dass man dann viel mehr trainieren konnte, dass man ins Trainingslager fahren konnte. Ich glaube, ich war in dem Jahr so viel im Trainingslager wie noch nie. Weil es natürlich auch ein besonderes Jahr war und da hat man dann schon den Fokus natürlich draufgelegt. Ja, das war dann schon eine sehr schöne Erfahrung, aber ich muss auch gestehen, das war dann auch mal schön für eine Zeit, aber dann musste auf jeden Fall auch was anderes her. Also das nur Training den ganzen Tag und keine anderen Sachen nebenbei, wo du dein Köpfchen mal ein bisschen anstrengen musst, das war dann auch nicht so mein.
Neben dem Sport ist es natürlich immer wichtig, seine Alternativen zu haben. Gerade im Sport ist es ja auch so, dass eine Verletzung die Karriere schnell in Gefahr bringen kann. Dich haben auf deinem Weg bisher ja auch schon viele Verletzungen zurückgeworfen, wodurch du auch wichtige Wettkämpfe verpasst hast. Hast du denn auch schon mal daran gedacht, deine Schuhe an den Nagel zu hängen und aufzuhören, oder stand das für dich bisher noch gar nicht zur Debatte?
Ja, doch. Also ich glaube, mehr als nur einmal habe ich dann irgendwann gedacht, wo sich die Verletzungen dann doch immer gehäuft haben und ich mir einfach keine Erklärung drauf, ja, reimen konnte, warum eigentlich immer ich, weil ich habe so viel gemacht, dass eigentlich hätte gar keine Verletzung passieren dürfen, aber der Körper ist dann doch manchmal anders. Da habe ich dann schon oft gedacht, okay, jetzt habe ich einfach keinen Bock mehr. Weil du fängst halt immer wieder von null an und deine Konkurrenten, die schlafen natürlich nicht und die ziehen halt jedes Jahr durch und können halt reibungslos trainieren und können auch nach einer 4 Wochen Pause einfach da wieder anknüpfen. Und ich musste halt ja oft einfach wieder von null anfangen und da hat man dann irgendwann einfach keine Lust mehr gehabt. Ja, wo ich dann auch wirklich oft gesagt habe oder auch gedacht habe, so, boah, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr. Aber irgendwie habe ich es dann doch jeden Tag zum Training geschafft und irgendwie ist das dann schon so in mir drinne, dass es, glaube ich, auch gar nicht anders geht. Und ja, mein Umfeld und auch mein Trainer, die haben eigentlich immer gesagt, hey, wir stehen zwar auch hinter dir, wenn du sagst, du hast keinen Bock mehr, Aber ich würde es an deiner Stelle nicht machen. Probier es doch auch einfach nochmal. Und ja, ich glaube, das hat sich dann auch ausgezahlt die letzten Jahre, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, ich probiere es einfach jedes Jahr dann weiter.
Die Unterstützung aus dem Umfeld ist dann bestimmt auch sehr wichtig, wie du auch angesprochen hast. Und ich merke schon, du ziehst auf jeden Fall positive Schlüsse daraus, was ja auch sehr wichtig ist. Und da wünsche ich dir auch viel Erfolg und viel Glück, dass du verletzungsfrei bleibst. Ja, wie sieht's denn aktuell aus? Ich hoffe, du bist aktuell verletzungsfrei und fit.
Ja, doch. Also nichts tut weh, außer die normalen Wehwehchen. Aber nee, ich muss sagen, ich fühle mich doch sehr gut.
Das ist schön, gerade da du jetzt ja auch einen neuen Abschnitt in deiner Karriere beginnst mit einem Vereinswechsel. Aber soweit möchte ich jetzt erstmal noch gar nicht vorgreifen. Ich möchte nämlich erstmal mit dir in das Jahr 2010 gehen, als du ins Internat gegangen bist, wie wir ja schon gehört haben. Du bist aber damals weiterhin für den FTSV Jahn Brinkum angetreten. War damals denn ein Vereinswechsel Thema für dich oder kam das da gar nicht in Frage?
Nee, also damals kam es für mich persönlich nicht in Frage. Ich habe mir da auch nie groß Gedanken gemacht. Ich hatte auch nie irgendwelche Anfragen von Vereinen, weil es für mich einfach ja keinen Sinn gemacht hat. Ich war im gleichen Bundesland, ich war nur eine Stunde entfernt, wo ich mir jetzt nicht gedacht habe, so jetzt muss ich auf jeden Fall alle Zelte abbrechen und einen kompletten Neustart in Hannover wagen. Dadurch war mir auch dann der Verein dann doch irgendwie so ans Herz gewachsen, wenn man natürlich damit aufwächst und natürlich die Unterstützung, die man dann in den letzten Jahren bekommen hat, schmeißt man dann ja auch einfach nicht so weg. Und nee, von daher hat das auch super gepasst und geklappt damals und war für mich auf jeden Fall dann auch die richtige Entscheidung, einfach bei Brinkum zu bleiben.
Auf jeden Fall auch schön von dieser Vereinstreue zu hören. Das gibt es heutzutage ja auch nicht mehr immer so. Aber Anfang des Jahres erfolgte dann ja dennoch der Vereinswechsel zum VfB Stuttgart. Wie ist es denn dazu gekommen? Hatte das sportliche Gründe?
Nee, also der Umzug nach Stuttgart war rein ja, privat. Und ja, das ist natürlich doch eine Distanz, die man nicht vergleichen kann mit Brinkum Hannover. Das sind dann doch 500 oder sogar noch mehr Kilometer, die uns dann trennen. Und das sind dann so Sachen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache einfach einen kompletten Cut und fange einfach hier unten komplett neu an. Und da war dann für mich auf jeden Fall sinnvoll, den Verein zu wechseln, gerade weil man natürlich ja auch eine Berechtigung haben muss, um hier auch am Olympiastützpunkt trainieren zu können. Und gerade mit diesen ganzen Aspekten und dem Hintergrund, dass ich hier einfach einen kompletten neuen Lebensabschnitt begonnen habe, hat das für mich dann am meisten Sinn gemacht, auch natürlich dann den Verein zu wechseln, der hier unten in der Nähe ist.
Ja, das ist natürlich absolut verständlich. Du hast ja eben auch schon von Berechtigung gesprochen. Also wäre es diesmal auch nicht von der Theorie her möglich gewesen, nochmal zu sagen, okay, ich gehe zwar räumlich woanders hin, ich trete aber weiterhin für Brinkum an.
Ja, also es wäre eine Zeit lang schon wahrscheinlich oder hätte wahrscheinlich schon geklappt. Man muss dazu sagen, dass ich auch ein ja, wie nennt man das, Sonderwechselgrund hatte, weil ich letztes Jahr keinen Wettkampf gemacht habe. Und bei uns in der Leichtathletik ist es eigentlich immer so, dass man zum Herbst hin wechselt, dass man dann für die neue Saison ja, den neuen Verein an seiner Seite hat. Dadurch, dass ich aber letzte Saison keine Wettkampf gemacht habe, konnte ich halt ja jetzt auch während der neuen Saison wechseln, musste man natürlich noch eine Zustimmung von Brinkum haben. Aber die waren auch sehr, sehr süß und haben sich eigentlich für mich gefreut und haben mir keine Steine in den Weg gelegt und haben gesagt, hey Anna, wir verstehen das voll und ganz und wir wünschen dir alles Gute und wir geben dich zum Wechsel frei. Und deshalb konnte ich dann doch schon im April dann wechseln. Sonst hätte ich natürlich auch erst im Herbst wechseln können.
Ja, super, dass das alles so geklappt hat, dass Brinkum dich da auch unterstützt hat, beziehungsweise dir keine Steine in den Weg gelegt hat und du jetzt schon in Stuttgart trainieren kannst. Gibt es denn zwischen den Trainingsmöglichkeiten in Hannover und Stuttgart große Unterschiede oder ähnelt sich das dann doch alles?
Nein, das ähnelt sich schon sehr. Also ich würde behaupten, dass die Olympiastützpunkte in Deutschland schon sehr ähnlich aufgestellt sind. Und das einzige oder der einzige Unterschied ist, dass wir hier keine 200 Meter Rundbahn haben. Das haben die hier in Stuttgart nicht. Aber das ist für mich jetzt persönlich kein Nachteil, weil ich die in Hannover auch nicht so viel gelaufen bin. Von daher ist es für mich jetzt, ja, bleibt eigentlich alles so, wie es in Hannover auch war. Ich habe einen guten Kraftraum, ich habe genügend Platz für meine Läufe und ja, das kann man auf jeden Fall dann genauso gut weiter trainieren wie in Hannover damals.
Und wie sieht es aktuell für dich aus, also in der Corona-Zeit? Ist da das Training für dich möglich oder bist du da auch irgendwie eingeschränkt?
Nee, zum Glück kann ich voll und ganz trainieren, genauso wie mein Trainer noch die Pläne für mich schreibt, kann ich genauso umsetzen. Wir müssen natürlich ja die Hygieneregeln beachten innerhalb des Trainings. Man muss sich einloggen, ausloggen, natürlich Hände desinfizieren, Abstand halten. Es dürfen auch nur Kaderathleten trainieren. Somit entfernt sich das dann schon sehr in der Halle. Und da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass man oder dass man jetzt die Chance hat, einfach auch wieder in Ruhe und vernünftig trainieren zu können und ja, einfach so seiner Leidenschaft weiter sein Lauf gehen.
Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du deinen Sport weiterhin so ausüben kannst. Jetzt, wo du für Stuttgart antreten kannst, ist es natürlich schwer, einen Titel zu gewinnen, den du schon viermal gewonnen hast. Und zwar den Titel der Sportlerin des Jahres im Landkreis Diepholz. Den Titel gewonnen hast du in den Jahren 2011, 2013, 2015 und 2019, wo man ja schon ein Muster erkennen kann, also immer im Zwei-Jahres-Rhythmus. Nur 2017 hast du dann doch ausgelassen.
Ja.
Bedeuten dir denn auch solche Auszeichnungen etwas?
Ja, klar. Also mir war immer gar nicht so bewusst, dass dann doch so viele Menschen das verfolgen, auch gerade in den Zeitungen. Meine Oma und meine Eltern haben immer von den Nachbarn die Ausschnitte im Briefkasten gefunden. Und das ist natürlich dann schon schön, wenn man aus einem kleinen Dorf kommt und man dann auf einmal in der Zeitung steht und auch diese vielen Jahre und auch einfach die Zeitung so Anteil an einen hat und eigentlich immer über dich berichten möchte. Das freut er natürlich dann sehr. Und wenn man dann auch sieht, mit was für einem Abstand ich dann doch immer gewonnen habe, mit wie viel tausend Stimmen, das denke ich mir immer so, mein Gott, also das wirklich, dass es so viele Leute interessieren und so viele Leute abstimmen. Und das ist auf jeden Fall echt schön. Das ist dann schon so ein bisschen heimatverbunden einfach.
Ja, das gibt einem bestimmt auch einfach ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass die Leute aus der Heimat oder die Leute aus dem Landkreis hinter einem stehen. Übrigens, als du das letzte Mal Sportlerin des Jahres geworden bist, 2019, da bin ich mit meiner Fußballmannschaft Mannschaft des Jahres geworden. Auf der Sportgala, also auf der Verleihung, warst du selber allerdings gar nicht anwesend. Weißt du noch, was da los war und wie das dann geregelt wurde?
Ja, da war ich bei den deutschen Meisterschaften in Leipzig, glaube ich. Und da wurde ich live dazugeschaltet. Ja, doch. Weiß ich doch
Ja, genau, das war für mich so der erste Moment, wo ich irgendwie mit deinem Namen in Kontakt gekommen bin. So vor 2 Jahren, Annalena Frese, jetzt über Video zugeschaltet.
Ja, das war auch total witzig. Das hatte ich vorher auch so noch nie. Und ich glaube, die haben es vorher auch noch nie so gemacht. Und das war wirklich, also auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, so einen Tag vor meinem Start dann nochmal so eine Auszeichnung zu bekommen. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, wie du sagst, ein witziges Erlebnis auf jeden Fall. Aber ja, bleiben wir doch mal bei Erlebnissen und zwar bei schönen Erlebnissen. Gibt es denn ein Erlebnis in deiner Sportlerzeit oder mit deinem Verein, wo du sagen würdest, das ist bisher das schönste Erlebnis, das du hattest?
Das ist, glaube ich, eine schwierige Frage. Ich glaube, dass ich schon damals das sehr genossen habe, in einer Gruppe trainieren zu dürfen, was ich halt jetzt so gar nicht mehr habe. Das war schon schön, was man auch erst im Nachhinein, glaube ich, erst so richtig wertschätzt. Und dann, wo ich natürlich nicht mehr in Hannover, in Brinkum trainiert habe, haben wir dann doch öfter versucht, im Sommer so kleine Veranstaltungen zu machen, wo ich dann hergekommen bin und dann mit den kleinen Kindern oder auch mit den größeren Kindern natürlich Training gemacht habe oder einfach ja, sich ein bisschen bewegt hat und Spaß gehabt hat und Spiele gespielt hat. Und das war, glaube ich, dann schon auch echt so eine coole Erfahrung, die ich auch gar nicht, ja, geglaubt hätte oder, ja, dass ich sowas mal machen darf. Das ist ja schon echt eine Auszeichnung, wenn man angefragt wird oder dass man zu hören kriegt, hey Anna, kannst du mal kommen? Die wollen dich alle mal kennenlernen und mit dir Sport machen. Und dann denke ich mir so, okay, das ist echt total cool, weil ich halt immer noch so der Auffassung bin, dass ich eigentlich nichts Besonderes mache. Aber dass dann diese Kinder das dann trotzdem so verfolgen, das ist dann schon echt schön. Das hat mich sehr, sehr gefreut und das hat mir auch echt sehr, sehr viel Spaß gemacht damals.
Ja, das hört sich auch sehr schön an und ist auch sehr sympathisch, dass du jetzt solche Sachen wie ein Kindertraining in deiner Heimat aufzählst als schönstes Erlebnis und nicht unbedingt nur die ganz großen Erfolge. Ja, freut einen auch einfach zu hören, dass du solche Sachen unterstützt.
Ja, klar, wenn man die Möglichkeit hat, glaube ich, sollte man das mit Kindern viel, viel öfter machen, was jetzt gerade aktuell natürlich nicht möglich ist. Da bin ich aber auch schon überlegen, wenn es dann wieder einigermaßen geht, ob ich dann vielleicht nicht doch nochmal komme oder muss ich dann nochmal mit Klaus lange sprechen, wie das dann ist. Und ja, aber bis dahin ist, glaube ich, noch ein bisschen Zeit.
Das stimmt natürlich und das hört sich auf jeden Fall nach einer guten Sache an. Aber ja, noch einmal zurück zum Sportlichen. In diesem Jahr stehen ja auch die Olympischen Spiele in Tokio an. Ist das für dich persönlich eigentlich auch ein Thema?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht in meinem Kopf. Aber zurzeit muss ich dann doch ehrlich gestehen, haben andere Sachen vielleicht ein bisschen Priorität. Also ich muss erstmal hier ankommen. Ich muss einfach diese ganzen kleinen Bausteine dann doch so zusammenbringen mit neuer Arbeit, neues Umfeld. Mit dem Training ist es natürlich auch nicht mehr so wie damals in Hannover. Das sind alles so kleine Sachen, die man dann ja vielleicht einfach ein bisschen Zeit geben muss. Und ich bin einfach gespannt. Ich mache die Wettkämpfe jetzt, die anstehen und ich fühle mich eigentlich sehr, sehr gut und mal gucken, was dann da im Endeffekt bei rauskommt. Ich wäre wahrscheinlich schon traurig, wenn es nicht klappt, aber ich setze mich jetzt nicht so hart irgendwie darauf an, dass ich jetzt unbedingt diese Quali laufen muss. Das lasse ich dann doch so ein bisschen auf mich zukommen.
Also die Möglichkeit zur Qualifikation besteht aber auf jeden Fall, also so wie es sich jetzt anhörte.
Ja, doch, die Möglichkeit besteht immer. Klar, muss man dann natürlich gucken, wie die Wettkämpfe so laufen und ob man sich dann letztendlich durchsetzen kann. Aber ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, jetzt mit Corona auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, verloren gegangen, dieser Gedanke an einer Teilnahme. Aber es tut vielleicht auch ganz gut, das einfach nicht so verbissen zu sehen und jetzt unbedingt so eine Quali abhaken zu müssen. Dann ist es vielleicht dann letztendlich dann doch ein Selbstläufer, wenn man da vielleicht ein bisschen lockerer rangeht.
Ja, dafür auf jeden Fall viel Erfolg. Und wenn man dann hört, dass du dich qualifiziert hast, eventuell, dann werden sich bestimmt auch viele Leute hier im Landkreis freuen.
Das wäre schön.
Ja, ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Ja, jetzt sind wir auch schon fast am Ende des Podcasts angelangt. Meine Fragen, die ich hier aufgeschrieben habe, sind fast zu Ende. Aber ja, ganz beenden möchte ich es trotzdem noch nicht. Am Ende der Folge haben wir es nämlich immer so vor, dass wir mit unseren Interviewpartnern eine kleine Schnellfragerunde machen und dich quasi einmal auf den heißen Stuhl setzen.
Okay.
Einfach nur 5 kurze, knappe Fragen, die du beantworten kannst. Bist du bereit?
Okay, ja.
Ja, da fangen wir mal an.
Anna, was isst du am liebsten vor einem Wettkampf?
Nudeln. Obwohl, nee, ich muss sagen, ich muss eigentlich sagen, Schnitzel und Pommes, das ist eigentlich mein Glücksessen, weil immer, wenn ich das gegessen habe, bin ich gut gelaufen. aber es ist ja eigentlich kein Sportleressen, also muss ich schon Nudeln sagen.
Schnitzel und Pommes wäre auch unerwartet, aber vielleicht ein Geheimtipp.
Vielleicht.
Naja, zweite Frage. Wenn du eine deiner beiden Bestzeiten brechen könntest, würdest du eher die 100 oder 200 Meter Bestzeit brechen?
Und die 200 Bestzeit?
Lieber den Europarekord bei der 4x100 Meter Staffel als Team oder den Europarekord alleine über 200 Meter?
Ja, Europarekord Einzel über 200 natürlich.
Lieber bei Olympia dabei ohne Medaille oder bei der WM Gold gewinnen?
Wir wollen es dir auch nicht zu einfach machen mit den Fragen.
Nee, ja, ich merke schon. Nee, dann doch Olympiateilnahme.
Und die letzte Frage zum Abschluss. Comeback bei Brinkum vorstellbar oder nicht?
Eher nicht.
Okay, das müssen wir auch gar nicht weiter erläutern. Das waren die fünf Fragen zum Ende. Auf jeden Fall, Anna, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das war wirklich sehr spannend. Schön, ein paar Sachen hier zu erfahren. Ich wünsche dir auf jeden Fall sportlich wie auch privat ganz viel Glück und Erfolg für die Zukunft. Eventuell ja auch mit der Olympia-Qualifikation. Aber ja, vor allem bleib gesund und verletzungsfrei und behalte den Spaß am Laufen. Und ja, ich hoffe, dass auch ihr Zuhörer Spaß an der Folge hattet. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns doch gerne wieder ein Feedback auf Instagram und schaltet gerne auch zur nächsten Folge wieder ein. In dem Sinne, bleibt sportlich und ciao.
Tschüss.